Bitcoin reagiert auf Liquiditätsänderungen immer sehr, sehr sensibel, weil es der einzige komplett freie Markt ist. Langfristig betrachtet, über Jahre und 4 bis 5 Jahreszyklen betrachtet, ist Bitcoin immer gestiegen. Kurzfristig betrachtet gibt es da Wellen. Wenn ich sage, der Euro ist eine Gefahr, dann ist das ja kein pessimistisches Weltbild, sondern eine empirische Tatsache. Wenn Sie glauben, ich bin pessimistisch, muss ich Sie enttäuschen. Ohne Bitcoin wäre ich pessimistisch. Ja? Mit Bitcoin bin ich sehr optimistisch.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich auf Nico Jilch, einen Gast, den wir unlängst auch bei uns in der Sendung haben. Er ist einer der, ja, vielleicht renommiertesten Krypto-Bitcoin-Analysten, Finanzexperte, Wiener Österreicher. Er betreibt den, ja, vielleicht einen der besten, der interessantesten Bitcoin-Podcast im deutschsprachigen Raum, der heißt Was Bitcoin bringt. Lieber Herr Jilch, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Wir beginnen gleich mit diesen Kurssprüngen, die wir da unlängst gesehen haben. Wir haben gesehen, Bitcoin ist stark gefallen. Eine Talfahrt hat der Bitcoin hingelegt. Das glaube ich von etwa Ausgangspunkt, also weit über 100.000 Dollar auf 83.000 Dollar. Also man schrieb dann von einem Fall von rund 30%. Ein Einbruch jetzt am Mittwoch, 3. Dezember, Mittag, wo wir aufnehmen, befindet sich der Bitcoin-Kurs bei rund 93.000 Dollar, also wieder ein Anstieg von 6,44%, um ganz genau zu sein. Das sind knapp 80.000 Euro. Herr Jilch, was ist da aktuell los rund um den Bitcoin? Warum steigt das, fällt das? Warum bewegt sich dieser Kurs wie wild?
Ja, hallo Herr Zeller, liebe Grüße aus Wien und danke für die Einladung. Das ist natürlich die ganz große Frage, die sich jetzt alle stellen. Ich meine, es gibt ein paar simple Antworten. Simple Antwort Nummer 1 ist, Bitcoin bewegt sich immer sehr volatil, nicht? Wenn es raufgeht um 10, 20, 30.000, dann sind natürlich ist der Schmerz geringer, nicht? Da freuen sich alle, die lang investiert sind, die auf einen höheren Kurs unter Anführungszeichen hoffen. Dass es runtergeht, kennen wir alle. Also wir hatten auch im vergangenen Bärenmarkt hatten wir einen Absturz auf 15.000. Da sind da einige Börsen mit FTX und ein paar andere Kryptodienstleister kaputt gegangen und haben wirklich den Preis nach unten geschickt. Jetzt haben wir eine andere Situation eigentlich. Ich habe das ja in unserem längeren Interview auch, glaube ich, ganz gut dargelegt. Also das gesamte Makroumfeld von der politischen Akzeptanz her, von der Wall Street institutionellen Akzeptanz her, wie auch von der Geldpolitik ist eigentlich positiv. Und dann muss man quasi ein paar Detailfragen stellen. So, die zweite simple Antwort ist, Bitcoin bewegt sich in 4 Jahreszyklen, zumindest war das bisher so. Und jetzt geht es wieder runter, weil einfach der 4-Jahres-Zyklus vorbei ist und der Bärenmarkt begonnen hat. Also Bärenmarkt bedeutet, wir haben tiefere Tiefs und niedrigere Hochs im Markt. Es braucht noch ein wenig, bis wir das bestätigt haben. Also jetzt, Sie haben ja gesagt, geht es wieder rauf. Das heißt, wenn wir jetzt wieder über 100.000 irgendwie klettern sollten und dann wieder abprallen, quasi unterhalb unseres letzten Alltime-Highs, wieder weiter runtergehen, dann bestätigen wir das sozusagen nach der klassischen Lehre, nicht? Also in einem klassischen Markt, S&P 500 Aktien, ist ein Bärenmarkt bei -20% erreicht, bei Bitcoin eben erst bei -50%, weil eben diese Volatilität bei Bitcoin immer schon drin war. Es gab auch früher, 2017 etc., Anstiege, wo wir mehrfach diese 30 oder sogar ein bisschen mehr Prozent korrigiert haben auf dem Weg nach oben. Aber man muss schon sagen, so wie wir heute da sitzen, würde es mich nicht wundern, wenn wir jetzt wirklich auch im Bärenmarkt sind. Es gibt zwar wirklich, also wenn man da die Analysten beobachtet, also 50% sind auf der einen Seite, 50% auf der anderen Seite, alle haben gute Argumente. Was aber vielleicht dazu kommt, ist, anders als 2017, dass Bitcoin eben heute kein reiner Bitcoin-Play mehr ist. Was meine ich damit? Es geht nicht nur um die Spekulation auf diese neue Technologie, sondern wir haben eben durch die Akzeptanz, durch die Wall Street, durch die ETFs, durch, ich glaube sogar Vanguard, der zweitgrößte Asset-Verwalter der Welt, wird jetzt Bitcoin anbieten. Wir haben Texas als erster amerikanischer Bundesstaat, die Bitcoin für ihre Reserven gekauft haben. Die Tschechische Republik hat Bitcoin für ihre Reserven gekauft, gegen den ausdrücklichen Widerstand aus Frankfurt von der EZB. Das sind nur einige Data Points. Diese Liste ist wirklich lange. Aber, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, wir haben auch ein wirklich, wirklich wildes geldpolitisches Makroumfeld derzeit. Der sogenannte Yen-Carry-Trade, der die Märkte die letzten Jahre und Jahrzehnte stark gestützt hat, ist in sich zusammengebrochen, weil die Bank of Japan die Zinsen anhebt. Das heißt, es gibt kein günstiges Geld derzeit aus Japan, das wiederum in den Rest der Welt fließt. Und Bitcoin reagiert auf diese Liquiditätsänderungen immer sehr, sehr sensibel, weil es der einzige, sage ich mal, komplett freie Markt ist, kann man sich jetzt streiten, aber auf jeden Fall der einzige Markt ist, der 24/7, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr handelbar ist und deswegen als quasi jetzt globale Liquiditätsindex irgendwo fungiert. So, und jetzt, und da höre ich auch schon auf, und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich, dass diese Narrative, die dann sozusagen zur Preis-Action kommen, die stimmen alle irgendwo ein bisschen, aber es ist nie 100% das. Also Bitcoin handelt jetzt nie 100% nur als digitales Gold, es handelt auch nicht 100% als Risk Asset, es handelt auch nicht 100% als Liquiditätindex, sondern es verändert sein Wesen eigentlich dynamisch, je nachdem, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Und derzeit sind wir in einer Phase, in der es sich eher verhält eben wie ein Risk Asset beziehungsweise Liquiditätsindex. Und ja, hat reagiert. Jetzt hat vorgestern in Amerika, also bei der Fed, ist vorgestern das QT, das Quantitative Tightening, beendet worden. Es stehen sehr, sehr viele Zeichen auf eine Ausweitung der Liquidität in den kommenden Monaten, im nächsten Jahr. Und dann werden wir sehen, reicht das dann quasi, um diese 4 Jahreszyklen von Bitcoin zu brechen, zu sagen, nein, wir gehen jetzt tatsächlich doch noch weiter rauf, aber halt langsamer als vorher, so wie ja auch in, oder ist das ganz, ganz irrelevant und wir gehen jetzt in einen ungefähr 1 Jahr bis 1,5 Jahre Bärenmarkt, also quasi abfallendes Interesse, abfallende Preise. Ist beides möglich? Es tut mir leid, dass ich darauf keine Antwort habe. Wenn ich es wüsste, würde ich jetzt traden, statt hier zu sitzen.
Was finden Sie, was glauben Sie, ist wahrscheinlicher, dass man eben, wie Sie gesagt haben, in diesen Bärenmarkt übergeht, 50% wie üblich quasi Preisfall in Kauf nimmt, oder wird es jetzt weiter steigen? Was ist für Sie das wahrscheinlichere Szenario für die kommenden Wochen, Monate, Tage vielleicht nur? Bei Bitcoin geht das ja auch sehr schnell.
Also ich glaube, das Wichtige ist, und darüber haben wir auch in unserem ausführlichen Interview gesprochen, langfristig betrachtet, über Jahre und 4 bis 5 Jahreszyklen betrachtet, ist Bitcoin immer gestiegen. Warum? Weil langfristig betrachtet die Geldpolitik global auf Inflation ausgelegt ist. Kurzfristig betrachtet gibt es da Wellen, da gibt es den Business Cycle etc. Und jetzt gibt es natürlich auch die, die sagen, ja Moment, aber der Business Cycle ist jetzt auch noch nicht am Ende und das stimmt. Wir haben eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass es nächstes Jahr knapper wird. Wir haben jetzt gerade massive Liquiditätsprobleme in den Märkten. Das merkt man auch teilweise an der AI-Bubble, an der Tech-Bubble etc. Und Bitcoin merkt das halt am stärksten. Aber es gibt jetzt keinen Grund davon auszugehen, dass das nächstes Jahr so bleiben wird, zu derzeitigen Zeitpunkt. Was glaube ich? Ich glaube, die vernünftigste mentale Framework, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, wenn man auch mit Bitcoin investiert, ist derzeit schon der Bärenmarkt. Also kurzfristig, wenn ich sage kurzfristig, meine ich alles zwischen, sage ich mal, 12 und 24 Monaten. Würde ich sagen, würde ich mich einstellen eher auf ein negatives Szenario, weil es gibt schon sehr viele Hinweise im Chart und so weiter, dass wir da jetzt auf diesem Weg sind. Wenn man aber davon ausgeht, dass Bitcoin langfristig steigt und man an die Grundstory von Bitcoin als knappes Gut im digitalen Raum glaubt, das auch eine Rolle spielen kann, und die Wall Street scheint das ja derzeit auch zu unterschreiben, dann sind das natürlich auch Gelegenheiten, das muss man auch dazu sagen. Also wir machen hier keine Finanzberatung, aber wenn man wirklich langfristig nicht, also wenn ich gerne Äpfel esse, dann werde ich mich nicht darüber beschweren, wenn die Äpfel günstiger werden.
Was wiederum bedeuten würde, dass beide Szenarien, sollte es denn jetzt sinken, rapide sinken, oder eben, dass es eben noch weiter runtergeht, dass die Talfahrt noch nicht am Peak ist, dass das wiederum die gute Nachricht wäre, weil langfristig steigt es dann wieder, das heißt, man könnte tiefer kaufen. Also insofern wären beide Szenarien eine gute Nachricht aus Sicht
Ja,
von Bitcoin.
Es gibt ja diesen Spruch in der Bitcoin-Szene, das heißt, everything's good for Bitcoin. Ja? Das kann man natürlich alles so erzählen, wie man möchte. Ja? Man kann jetzt auch darüber, wir können jetzt auch endlos darüber reden, ob jetzt diese Umarmung durch die Wall Street mit den verschiedenen Produkten, die da jetzt angeboten werden und diesen sophisticated Playern, die da auf den Markt kommen, ob das dann jetzt gut oder schlecht für Bitcoin ist. Ja? Das ist abendfüllendes Programm. Ich möchte aber auch nicht, jetzt so tun, als würde ich sagen, ja, wenn es rauf geht, ist super für Bitcoin, wenn es runter geht, nein. Also als wir das letzte Mal zusammengesetzt haben, waren wir auf einem sehr hohen Niveau und es hat so ausgesehen, als würden wir noch höhere erreichen, als würde da noch mehr Saft im Markt sein. Das ist derzeit nicht der Fall. Was aber auch interessant ist, und das ist also meine persönliche Beobachtung, ist einen derartigen Schock und einen Abfall auch der Marktstimmung, des Sentiments und auch der Indikatoren, die das anzeigen, in derartig kurzer Zeit, haben wir auch bei Bitcoin noch nie gesehen. Also wir sind wirklich quasi von einem Tag von Bitcoin ist die Zukunft, der Preis wird weiter steigen, wir sehen mindestens 150.000 auf Bitcoin ist wahrscheinlich tot, wir werden es nicht mehr brauchen und wir sollten uns darauf einstellen, dass der Preis irgendwie auf 1.000 runtergeht, geswitcht. Und das ist schon crazy und das, wir haben auch, also in den Indikatoren hatten wir jetzt auch Tiefstände, die wirklich an tiefe Bärenmärkte erinnern. Und das sind normalerweise Indikatoren, die erst anschlagen, wenn wir schon uns 6 bis 12 Monate nach unten bewegen. Ne? Was heißt das jetzt? Das weiß ich, das ist schwer zu beurteilen. Das heißt entweder, na, das ist jetzt immer dieses Entweder-Oder. Ne? Das heißt entweder, dass wirklich, also da auch teilweise aktiv Stimmung gemacht wird und Leute aus dem Markt gedrängt werden, damit gewisse Player sich günstiger eindecken können. Dass so etwas vorkommt, ist, glaube ich, keine Verschwörungstheorie. Ja, also das sind Dinge, die an den Märkten immer wieder passieren. Nehmen wir zum Beispiel Bill Ackman, der berühmte Hedgefondsmanager, der ist damals ich glaube, es war die Immobilienkrise. Ist dann im Fernsehen gesessen bei CNBC und hat gesagt, also er glaubt nicht, dass es das schon war, es wird noch viel schlimmer werden, wir werden irgendwie, die Straßen werden brennen, wir müssen uns einstellen auf das Schlimmste und währenddessen sein Büro bereits, und das ist belegt, zugekauft hat. Ja? Genauso wie JP Morgan und Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, schon vor Jahren gesagt hat, also er wird jeden feuern, der mit Bitcoin handelt, während, und das ist auch belegt, seine Bank Bitcoin gekauft hat. Oder zumindest Bitcoin Exposure gekauft hat. Und deswegen sind Marktstimmungen immer, wir Medienmacher lassen uns gerne von den Marktstimmungen ein bisschen stärker leiten und sind dann immer ein bisschen hinterher. Ja? Aber trotzdem, wenn man jetzt einen Fahrplan braucht, dann ist, glaube ich, der Fahrplan eines Bärenmarktes, also von fallenden Preisen über die nächsten, sagen wir mal, 12 Monate, derzeit der wahrscheinlichste. Und ob sich das bestätigt oder invalidiert, werden wir mit dem Preis sehen. Also wenn es jetzt weiter raufgeht, wenn jetzt Dinge passieren im Markt, die das Geld wieder locker machen, wenn es auch zu politischen Aktionen kommt, wenn zum Beispiel der Krieg in der Ukraine offiziell beendet wird oder solche Dinge, dann kann es schon sein, dass sich die Stimmung auch nochmal dreht oder stark dreht und es wieder raufgeht. Grundsätzlich ist es sehr schwer vorstellbar, dass nächstes Jahr für Assets wie Bitcoin ein schlechtes Jahr ist, weil ich würde, also auch Aktien und diese ganze AI-Bubble traden eigentlich sehr ähnlich wie Bitcoin derzeit. Und nächstes Jahr sind Midterm-Elections. Also auch das Weiße Haus wird alles daran setzen, den Markt ordentlich anzuheizen. Weil es ist belegt, dass der amerikanische Wähler sich besser fühlt, wenn die Preise steigen, weil die meisten sind investiert, also nicht jetzt unbedingt bei Bitcoin, aber auch bei Bitcoin. Also es ist inzwischen sehr viel bei Bitcoin investiert. Ich glaube, BlackRock hat sogar bekannt gegeben, dass der Bitcoin-ETF ihr größter Gewinnbringer ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist der größte Asset-Verwalter der Welt, ne? Und in so einem Umfeld von fallenden Kursen auszugehen, egal ob das jetzt Bitcoin oder Aktien sind, ist schwierig vorstellbar, aber mein Gott, ne? Also
Ja,
man sollte auch
genau.
niemals nie sagen. Ja.
Ja. Wie ist eigentlich die Stimmung in der Szene aktuell, wenn man das so sagen kann? Sie sind da nah dran. Hat man da geschockt reagiert auf diesen Preisschock, von dem Sie eben gesprochen haben, auf diesen rasanten Kurssturz? Oder nimmt man das einigermaßen gelassen? Ja, denkt wie Sie, langfristig kein Problem und alles. Wie ist da die Stimmung?
Ja, also das ist lustig. Ich war tatsächlich auf einer Bitcoin-Konferenz in Amsterdam, genau an dem Tag, an dem es wirklich runtergerasselt ist. Die Stimmung ist grundsätzlich sehr gut. Man darf ja nicht vergessen, dass das langfristige Bild, das sich hier zeichnet, von einem Bitcoin als globalem, monetärem, neutralem Asset, extrem positiv ist. Also auch Elon Musk ist letztens wieder im Fernsehen gesessen und hat gemeint, naja, die einzige Währung, die wirklich zählt, ist Energie, weil Energie kann ich nicht einfach per Dekret erlassen, die muss ich, das ist reale Welt. Naja, und wie entsteht Bitcoin? Wie wird Bitcoin geschürft durch den Einsatz von Energie? Und er hat auch Bitcoin da bewusst auch erwähnt, also explizit erwähnt. Nein, nein, die Stimmung ist, was das betrifft, sehr gut. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, auch als ich meinen Podcast gestartet habe, da gab es keinen BlackRock-ETF. Da gab es keine tschechische Notenbank, die Bitcoin kauft. Da gab es auch noch keine bhutanesische Staatsfonds, der Bitcoin kauft. Abu Dhabi hat eine halbe Milliarde in Bitcoin gesteckt. Harvard, die Universität, hält Bitcoin, das ist ihre größte Einzelposition. Ich meine, das ist ja eigentlich fast schon absurd. Und diese Liste, also geht weiter und weiter und weiter. Und warum? Weil die große Story, also quasi die langfristige und mittelfristige Entwertung unserer Währungen, die geht weiter. Außerhalb der Schweiz natürlich, weil ich habe gesehen, die Schweiz ist auf 0% Inflation gefallen. Also Gratulation dazu. Wir haben hier 4%
Na gut, da kann ich nichts dafür.
und fragen uns, was wir falsch gemacht haben.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Dieses Jahr kann alles anders sein. Sie müssen nicht im letzten Moment verzweifelt nach Geschenken suchen. Bestellen Sie ganz einfach und ohne Stress ein edles Geschenk, das über die Jahre auch noch an Wert gewinnen kann. Mit der exklusiven Sonderedition der Medaille Guter Hirte. Aus reinem Silber liegen Sie immer richtig. In der Schweiz von BB Wertmetall geprägt, liefern wir Ihnen diese zeitlos schöne Silbermünze in einer Box aus echtem Birkenholz. Ein Schmuckstück, das jeden Haushalt bereichert. Die Motive passen perfekt zur Weihnachtszeit. Auf der Vorderseite prangt Jesus als guter Hirte, auf der Rückseite als Retter der Welt. Zögern Sie nicht, denn die Stückzahl ist begrenzt. Verschönen Sie sich und Ihren Liebsten die Festtage. Bestellen Sie die Silbermedaille Guter Hirte bequem und online für nur 69 Franken oder 79 Euro inklusive Versand unter guter-hirte.com. Ich wiederhole, guter-hirte.com. Und nun geht's weiter im Programm der Weltwoche.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie lesen Sie diese Berichterstattung? Bloomberg, Financial Times, all diese Schreckensszenarien, ja, dieser Hype Bitcoin, der ist vorbei, dem Untergang geweiht, lassen Sie die Finger davon. Ich meine, das gibt's ja noch und nöcher, fast täglich sind Sie da kritisch aus dieser Kryptowährung am reinhauen. Mit was für Gedanken lesen Sie diese Berichte? Sind das Fake News, fundamentale Missverständnisse? Was geht da vor sich? Wie lesen Sie die Zeitung?
Also, ich habe die Erfahrung gemacht, und das habe ich sogar selbst mal gemacht. Ich habe selbst auch mal so einen jetzt können wir Bitcoin vergessen Artikel geschrieben vor vielen Jahren. Also wir dürfen ja nie vergessen, das sind ja alles Menschen. Noch sind es Menschen, nicht die AI. Noch sind es Menschen, die das schreiben. Und diese Menschen haben ihre eigenen Biases und diejenigen, die quasi, das ist interessant, dass ein Asset, eine Technologie wie Bitcoin solche Emotionen hervorrufen kann. Ja? Also, dass auch diejenigen, die es einfach ablehnen, weil sie das nicht mögen, dass da was Neues ist und dass das irgendwie auch, das kommt natürlich nahe mit einer gewissen Politik daher. Es ist eher ziemlich libertär, die Idee von Bitcoin. Und das lehnen viele ab. Und dann geht der Preis stark runter und dann kommt diese Bestätigung, dieses positive Gefühl. Naja, ich habe immer schon gewusst, das wird verschwinden. Ja? Und selbst wenn du bei $300 schon dagegen warst, kannst du bei einem Sturz auf $80.000 noch einmal sagen, ah, jetzt habe ich aber doch recht gehabt. Ja? Während du eigentlich natürlich empirisch gesehen wirklich eine Chance verpasst hast. Ja? Und da muss man drüber, also da muss man über sein Ego drüber und die Zeitungen, naja. Man muss auch dazu sagen, es ist immer einfacher, einen negativen Artikel, eine Absage zu schreiben, als einen positiven Artikel. Es ist auch einfacher, zuzugeben, dass man mit einem negativen Artikel falsch gelegen ist, als mit einem positiven. Ja, also wenn ich jetzt sage, Bitcoin geht dort und dorthin, und dann passiert das nicht, dann muss ich mich dafür rechtfertigen. Zu Recht auch, aber gleichzeitig muss ja auch jeder wissen, dass wir nicht in die Zukunft sehen können. So. Aber ja, also ich nehme das wahr, und auch in der Branche, wie gesagt, die Stimmung ist tatsächlich, soweit ich das überblicken kann, eigentlich sehr gut. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, weil ich weiß das auch aus Erfahrungen, in diesen Phasen von anfänglichen Bärenmärkten ist die Stimmung immer gut, und da gibt es immer die, die sagen, nein, das war's noch nicht und so, es geht noch weiter rauf. Und es gibt auch sehr seriöse Beobachter, die das sagen, ja. Und die das auch sehr, sehr genau analysiert haben. Also nicht nur irgendwie Gefühle sozusagen äußern. Aber wie gesagt, das ist auch normales Verhalten. Ja? Das Interessante ist eher, dass sozusagen die negativen Nachrichten jetzt schon kommen. Weil normalerweise kommen so die Nachrufe auf Bitcoin, es ist jetzt tot oder ist jetzt verschwunden. Das kommt normalerweise eher am Boden eines Bärenmarktes und eben nicht jetzt. Aber das ist jetzt alles so schnell gegangen, dass das irgendwie auch die Emotionen irgendwie mit einem durchgegangen sind in den Medien offenbar.
Was ich jetzt hochinteressant fand, war eine Wortäußerung von Vitalik Buterin. Vielleicht kennen Sie den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie den kennen. Das ist der Gründer von Ethereum, also kein unbedeutender Mann in dieser Szene. Und der hat gesagt, hat sich zu Quantencomputern, hat er sich geäußert. Das so seine Annahme, dass 2028, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass da die Kryptographie von Ethereum in Gefahr sei, dass Quantencomputer sich quasi da einloggen können, dass Ethereum als Blockchain, als Technologie quasi gehackt werden könne. Und dann habe ich gesehen, dass der berühmte Investor Raymond Dalio, glaube ich, oder das ist auch so ein US-Amerikaner, der hat dann eigentlich das Gleiche auch über Bitcoin gesagt, dass Quantencomputer eine Gefahr seien für Bitcoin. Ist das völlig aus der Luft gegriffen? Glauben Sie, da kommt eine Gefahr für diese so zukunftsversprechende Kryptowährung, Bitcoin und alles, kommt da auf uns zu? Wie schätzen Sie diese Äußerungen von nicht ganz unbedeutenden Menschen ein?
Also es ist ganz lustig. Ich halte von Ray Dalio sehr viel und von Vitalik Buterin nicht sehr viel. Nur in Sachen Computer würde ich dann doch eher Vitalik Buterin glauben und nicht dem Herrn Dalio, auch wenn sie eh dasselbe sagen. So, okay. Ja, also es gibt da in der Bitcoin-Szene den Ausdruck FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Ja? Das heißt Angst, Unsicherheit, Zweifel, was halt quasi immer dann besonders groß ist, wenn der Preis runtergeht. Und es gibt da so Phasen. Ja? Es gab die Phase, na, Bitcoin verbraucht. Uns hat, glaube ich, das World Economic Forum hat uns 2017 erklärt, dass Bitcoin bis 2020 die gesamte Energie der Welt aufbrauchen wird und wir alle im Dunkeln sitzen. Es gab die Phase, in der es geheißen hat, Bitcoin wird von allen Staaten verboten und dann ist es verschwunden. Die Frage habe ich auch 100 Mal gestellt bekommen. Und jetzt ist es halt, sind es halt die Quantencomputer. Und Quantencomputer sind natürlich ein super Bogeyman, ja, weil kein Mensch versteht, was ein Quantencomputer ist. Kein Mensch weiß, was Quantencomputer ultimativ können. Niemand weiß, welcher Quantencomputer zuerst fertig wird und wer dann, wozu dieser Quantencomputer dann eingesetzt wird. Grundsätzlich ist es korrekt, soweit ich das verstehe, weil ich bin da auch kein Experte. Grundsätzlich ist es korrekt, dass die Quantencomputertechnologie die Kryptographie mit den eben Kryptowährungen, also auch Ethereum und Bitcoin, auf die aufgebaut sind, potenziell unter Gefahr stellen. Potenziell. So. Das heißt aber auch, dass alles andere, was sich auf Kryptographie aufbaut, und das ist mehr als wir glauben, auch in Gefahr ist. Das heißt auch, dass wenn es möglich ist, ist immer noch die Frage, benutze ich jetzt die Energie, um das zu tun? Also quasi, es gibt zum Beispiel die Idee auch, die hatte ich auch eine Folge dazu mit dem österreichischen Unternehmer Peter Kotosek, der ist schon 86, der hat die gesamte Computerwelt mitbegleitet seit dem Ende der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre. Und der sagt, er sieht, was den Quantencomputer betrifft, eine Art Atombomben-Szenario. Also dass quasi Staaten ähnlich wie mit dem Manhattan Project auf Quantencomputer setzen und dann auch die Energieressourcen dafür bereithalten, aber eben nicht, um es einzusetzen, sondern nur um den anderen Staaten zu sagen, schau, schau, ich habe hier Quantencomputer und ich knack hier deine Kryptographie und ich schalte hier deine Kraftwerke ab und was auch immer, aber und auch Bitcoin potenziell, ja? Gut. Ultimativ die einfachste Antwort ist, Bitcoin ist Software. Das bedeutet erstens, man kann sie natürlich ändern. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist zwar die Obergrenze de facto in Stein gemeißelt, aber theoretisch kann ich auch die ändern. Da ist nur die Spieltheorie sehr so gebaut, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Aber es gibt schon Lösungen, um Bitcoin quantensicher zu machen, indem ich auf eine neue Adressform umsteige. Und das ist auch ein Spektrum. Also die ältesten Adressen sind besonders gefährdet und die neuesten Adressen sind schon weniger gefährdet als die ältesten Adressen, weil es gab auch in der Vergangenheit da schon Entwicklungen. Und ultimativ ist der Quantencomputer und dann wird es dann im Jahr 2035 der Alien-Angriff sein. Ja? Einfach ein Test. Wir müssen schon dieses System und seine Versprechen gegenüber der Realität testen. Wenn Bitcoin wirklich das ist, was es vorgibt zu sein, was auch ich glaube, dass es das Potenzial dazu hat, also wirklich die Basis eigentlich eines neuen digitalen Geldsystems, dann müssen wir es wirklich auf Herz und Nieren testen und dann muss auch der Quantencomputer daran und dann müssen auch der Quantencomputer daran scheitern und erst dann sind wir bei einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, es ist jetzt noch sicherer als gestern. Und das sehe ich jetzt also nicht als Bedrohung in dem Sinne. Also das ist jetzt für mich nicht, wo ich jetzt sage, um Gottes Willen, naja, wenn die Quantencomputer kommen, dann müssen wir jetzt alle, dann ist Bitcoin jetzt keine Option mehr, weil, und das ist vielleicht ein guter Abschlusssatz, weil worum geht es bei Bitcoin ultimativ? Also wir haben die Möglichkeit, Wert und über Raum und Zeit zu transportieren mit Bitcoin. Besser als mit unseren Fiat-Währungen, besser als mit Gold, besser als mit Kunst, besser als mit Immobilien, und vor allem auch freier. Das heißt, es kann jeder Mensch auf der Welt sich eigentlich sein Bitcoin-Passwort, wenn man so möchte, einfach merken und jede Summe Geld, die er möchte, mit sich herumtragen. Ne? Schweizer Bankkonto im Grunde. Ja? Und dieser, sage ich jetzt mal pathetisch, Freiheitskampf, der will ja geführt werden. Da geht es dann nicht darum, haben wir da jetzt das Tool, das perfekt ist, sondern da geht es darum, wir haben ein Tool, was machen wir damit? Und dieses Fenster, und Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, hat selber auch von einem Fenster gesprochen. Er hat auch nicht geglaubt, dass jetzt Bitcoin für alle Zeit die letzte Währung sein wird. Dieses Fenster ist jetzt offen und dann ist die Frage, was wir damit machen. Ja, und ob da jetzt der Quantencomputer eine Gefahr darstellt oder nicht, wird sich zeigen. Aber wissen kann es weder der Herr Dalio noch der Herr Buterin noch Sie oder ich.
Was würden Sie in der aktuellen Situation, um das Gespräch vielleicht noch abzuschließen, was würden Sie jemandem raten, unter Anbetracht oder unter Einbezug aller aktuellen Turbulenzen politischer Art, eben wie technologischer Art, was wir jetzt eben besprochen haben? Was sollen Menschen tun, die Bitcoin oder mehrere Bitcoin besitzen? Was sollen sie in der aktuellen Situation tun? Soll man da sein Geld noch retten, was man noch hat, bevor dann der komplette Absturz kommt? Erste Frage. Und was sollen Menschen tun in der aktuellen Situation, die noch keine Bitcoins haben? Finger weg. Oder ist es jetzt eine gute Zeit, um sich mal damit anzufreunden und vielleicht einzusteigen?
Ich sage immer dasselbe, wenn mich Leute fragen, ob ich Bitcoin kaufen soll, ob sie jetzt Bitcoin kaufen sollen, ob es jetzt eine gute Zeit ist oder jetzt zu spät ist. Nicht, es kommt ja immer die Frage. Ne? Es kommt die Frage, wenn es runtergeht. Die Schlauen fragen schon, wenn es runtergeht. Die Masse fragt eher, wenn es raufgeht. Ist es schon zu spät und so? FOMO, Fear of Missing Out. Ich sage immer, das Beste ist ein Sparplan. Also ist jetzt keine Finanzberatung, aber aus meiner Perspektive, das ist das, was ich machen würde, ist einfach stur überschüssiges Kapital wie auf ein Sparbuch dorthin legen. Jetzt haben Sie gefragt, und das aber über die Langfrist. Die wenigsten machen das. Die meisten kaufen dann lump-sum aber es ist schon die smarteste Variante, langfristig. Jetzt haben Sie gesagt, wie ist das jetzt? Soll man noch sein Geld noch retten, bevor es abstürzt? Ja. Und das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin mir nicht, weil das kommt dann darauf an, wie Sie Geld definieren. Wenn ich das höre, ich habe mein Geld in Bitcoin, um mein Geld zu retten. Vor dem Euro, vor dem Dollar. Ja, vor den anderen Katastrophen in unserem Geldsystem, die da im Hintergrund ablaufen, die wir jetzt eigentlich seit Jahren sehen, und die jetzt auch nicht besser werden. Wenn man in Bitcoin drinnen ist, um von irgendwie 10.000 Euro auf 15.000 Euro zu kommen, und dann hat man die 15.000 Euro, dann hat man da ein Mindset, mit dem ich mir sehr schwer tue, weil was mache ich da mit den 15.000 Euro? Da kaufe ich dann Nvidia-Aktien und die stürzen dann ab. Okay, cool. Ewig bin ich bei Gold. Ja. Bei Gold kaufe ich ja auch, um mich zu schützen, um mich unabhängig zu machen, auch von dem System. Man darf nicht vergessen, als vergangenen Freitag die Chicago Mercantile Exchange einfach offline gegangen ist, weil sie offenbar ihre Datacenter nicht kühlen können, ist Bitcoin weitergelaufen. Ja. Wenn Bitcoin schon existiert hätte während der Finanzkrise 2008, als das Finanzsystem tagelang stillgestanden ist, wäre Bitcoin weitergelaufen. Weil Bitcoin dezentral ist und gar nicht, man kann es gar nicht abschalten. Da würde ich eher sagen, für diejenigen, die jetzt schon dabei sind, ist das Beste, A, einfach den Sparplan weiterlaufen lassen und B, sich auch beschäftigen mit der Frage, was sagt uns Bitcoin eigentlich über den Rest der Welt? Also das ist auch ganz interessant, als mein Abschiedsding auch, ist ganz interessant, dass wir ja, Bitcoin ist immer noch ein kleines Phänomen. Bitcoin ist weniger als 2 Billionen Dollar groß, was den Market Cap betrifft. Das ist nicht winzig. Das ist nicht winzig. Das ist unter den Top 10 international von einzelnen Assets, ja. Aber es ist immer noch weniger als ein Zehntel von beispielsweise Gold. Die internationalen, also insgesamt haben wir sowas wie ein Vermögen auf der Welt von ungefähr 900 Billionen, also 900 Trillion. Das sind 9.000 Milliarden. Und zwei von diesen 900 sind Bitcoin. So. Das heißt, die Frage, die man sich stellen sollte, weil man, wir alle, ich, mich eingeschlossen, ja immer noch zu einem großen Teil in dieser traditionellen Legacy-Finance-Welt leben, da ist eher die Frage, ja, was passiert denn dort? Was ist denn da los mit dem Yen und dem Carry Trade? Ja? Was ist denn da los mit den Anleihen, Aktienmärkten, mit der De-Dollarization, mit der Flucht ins Gold, mit der Politik, die sich da im Hintergrund abspielt und vor allem dem langfristigen Trend der Inflation, der alle trifft, außer die Schweizer, weil der uns ja das Geld aus der Tasche zieht. So. Also Bitcoin ist ja eine Antwort auf diese Probleme. Und hat Bitcoin selbst manchmal Probleme? Ja. Aber ich sage immer, mein Leitspruch ist immer, naja, wenn es Bitcoin nicht mehr gibt, wenn Bitcoin wirklich scheitert und morgen verschwindet, dann habe ich nur dieselben Probleme, die jeder andere auch hat. So. Das wäre zwar doof für mich natürlich, ja, aber es ist ja Bitcoin nicht die ganze Welt, sondern die Welt ist viel größer als Bitcoin und die Welt hat Probleme und Bitcoin kann. Ist ein sehr, sehr exaktes Tool, um diese Probleme für viele Menschen zu lösen. Und deswegen ist es schon wert, sich damit zu beschäftigen, völlig unabhängig davon, ob der Preis jetzt bei 80.000, 90.000, 100.000 oder
Ja.
70.000 steht.
Ja. Letzte Frage vielleicht, eine Beobachtung, die ich unlängst mal mit einem Finanzexperten sonst noch diskutiert habe. Das haben Sie da auch so ein bisschen bestätigt, oder? Dass Bitcoiners oder dieser ganzen Szene ist ein bisschen ein pessimistisches, negatives Weltbild zugrunde liegt. Man rechnet mit der Katastrophe, mit dem Abfall des Euros, mit dem Zusammenbruch dieser Systeme, des Geldsystems, Niedergesang des Dollars. Und wenn man das einfach vergleicht mit irgendwie, ja, Goldinvestoren, dann funkelt da etwas in der Erzählung. Wenn man das mit einem Investoren in eine Firma vergleicht, dann liegt dem eine Erfolgsstory oder eine potenzielle Erfolgsstory zugrunde. Ist dieses Bild oder dieses Narrativ in dieser Szene, in dieser Bitcoin-Szene dermaßen negativ? Bestätigen Sie das? Oder wie können Sie da vielleicht ein optimistischeres Weltbild
Nein, 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 das ist völlig
darlegen?
falsch. Das ist vollkommen falsch. Das ist vollkommen, also ich kenne sicher keine optimistischere Branche als die Bitcoin-Branche, weil wir eben ein Tool haben, mit dem wir optimistisch in die Zukunft gehen können und das diese Probleme löst. Wenn ich sage, der Euro ist eine Gefahr, dann ist das ja kein pessimistisches Weltbild, sondern eine empirische Tatsache. Das ist ja genau das, was ich damit eigentlich ausdrücken wollte. Ja? In Österreich sind wir vor 30 Jahren der Europäischen Union beigetreten, jetzt haben wir 4% Inflation. Sie sind der Europäischen Union nicht beigetreten, haben 0% Inflation. Was ist der Unterschied? Der Euro, unter anderem. Ja, und diese Kritik müssen diese Menschen ertragen. Da arbeiten 3.500 Menschen in der Europäischen Zentralbank, die das nicht auf die Reihe kriegen, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Ja, also obwohl das ihre einzige Aufgabe wäre angeblich. Ja, das ist überhaupt nicht negativ. Das Negative ist nur quasi sind die Auswirkungen. Das System, ich verstehe das System. Das System ist auch resilienter, als ich ursprünglich dachte. Wirklich negativ wird es da tatsächlich eben eigentlich in dieser Goldwelt, wo man sich zurückzieht. Ich bin auch ein Goldfan, ich habe auch Gold, aber da ist keine Lösung da. Gold ist keine Lösung. Gold ist eine Abwehrhaltung. Bitcoin kann wirklich auch ganz aktiv im Alltag eine Alternative, eine technische Alternative zu dem anderen Geldsystem darstellen, das wir heute haben. Und es kann natürlich passieren, dass das Bitcoin und das traditionelle Finanzsystem so zusammenwachsen, dass Bitcoin diese stabilisierende Rolle dann tatsächlich innerhalb des Systems und nicht als Feind des Systems darstellt. Das kann sein. Und das würde ich gar nicht ausschließen. Also wenn Sie glauben, ich bin pessimistisch, muss ich Sie enttäuschen. Ohne Bitcoin wäre ich pessimistisch. Ja? Mit Bitcoin bin ich sehr optimistisch. Es ist aber. Es ist ein Struggle, ne? Es ist nicht keine ausgemachte Sache, sondern eine Sache, wo man auch was dafür tun muss, sowohl persönlich als auch quasi auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und ich glaube, da wurde schon viel erreicht. Und ja, natürlich gibt es auch viel Unsinn und auch Bad Actors. Und es gibt ja auch noch den weiteren Kryptosektor, über den ich eigentlich nie spreche. Ich spreche immer nur über Bitcoin. Aber ich bin da, was das betrifft, sehr, sehr optimistisch, weil ich glaube, dass wir mehr Dezentralität brauchen und Bitcoin ist dafür perfekt.
Ich ganz herzlichen Dank für die Ausführungen.
Dankeschön für die Einladung.